Guten Morgen, alle zusammen. Heute wollen wir uns eine Begebenheit aus der Bibel anschauen, die mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Lass uns erstmal die Bibelstelle gemeinsam lesen. Johannes 5, Verse 1 bis 15. Bald darauf wurde eines der jüdischen Feste gefeiert und auch Jesus ging dazu nach Jerusalem. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranke liegen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte, und warteten darauf, dass sich Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit besuchte nämlich ein Engel des Herrn den Teich und bewegte das Wasser. Wer dann als erster in den Teich stieg, der wurde gesund, ganz gleich, welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Da forderte ihn Jesus auf: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Einige führende Juden, die den Geheilten sahen, hielten ihm vor: Heute ist doch Sabbat. Da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete der Kranke ihnen. Wer war das? Wer hat dir so etwas befohlen? Fragten sie nun. Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder unbemerkt verlassen. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm: Du bist jetzt endlich gesund. Sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den führenden Juden und berichtete, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Wie gesagt, hat mich diese Begebenheit die letzten Wochen sehr beschäftigt. Es ist eine Begebenheit, von der ich schon öfters gehört und gelesen habe. Aber diesmal hat mich die Geschichte nicht mehr losgelassen. Das ist immer so ein Zeichen für mich, dass Gott hier mehr sagen möchte. Wir lernen hier unseren Gott näher kennen und nicht nur das. Wir können hier als Individuelle und auch als Gemeinde viel lernen. Jesus ist also in Jerusalem, um an einem jüdischen Fest teilzunehmen. Und dort angekommen geht er an einen Ort, an dem es einen Teich gibt, umgeben von 5 Hallen. Der Ort wird Bethesda genannt. Bethesda bedeutet Haus der Gnade. Und wenn ich mir diese Beschreibung anschaue, muss dieser Ort, den Jesus in Jerusalem besucht, ein sehr beklemmender Ort gewesen sein. 5 Hallen, viele Kranke, darunter Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Das waren damals alles Menschen, die am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen durften. Solche Menschen wurden damals ausgestoßen aus der Gesellschaft. Heutzutage würde man solch einen Ort einen sozialen Brennpunkt nennen. Es ist ein Ort des Stillstandes, ein Ort, an dem kein Leben stattfindet. Ein Ort, an dem alle nur auf ein Ereignis warten, dass das Wasser sich endlich bewegt, damit nur einer von ihnen geheilt werden kann, denn nur der zuerst am Teich ist, wurde geheilt. Und als Jesus nach Jerusalem kommt, geht er an diesen Ort und dort geht er auch direkt zu einem Mann, der bereits seit 38 Jahren krank ist und dort auf seine Heilung wartet. Und wir haben gelesen, was dort passiert. Und ich möchte, dass wir uns heute 3 Punkte anschauen, die ich in dieser Begebenheit sehe, und anschließend wollen wir schauen, was das für uns bedeutet. Erstens, Jesus sieht. Jesus kommt da an diesen Ort, der voll mit Menschen war. Jeder von ihnen, der da war, hat seine Hilfe gebraucht. Jeder von ihnen war verzweifelt. Sein Blick richtet sich aber auf diesen einen Mann. Sein Blick richtet sich auf den Mann, der schon seit 38 Jahren krank ist. Jesus sieht. Was sieht Jesus? Jesus sieht alles. Aber vor allem, Jesus sieht dich. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43, 1b. Wenn Jesus auf diese Erde schaut, dann sieht er dich. Er sieht nicht die Menge und du bist einer unter vielen, denen er irgendwann mal begegnen wird, sondern er sieht auf dich, weil er dich kennt, weil er dich liebt, weil er eine Beziehung mit dir haben möchte. Jesus übersieht dich nicht. Er schaut nicht über dich hinweg. Er ignoriert dich nicht. Bei dir kann das Gefühl vielleicht entstehen. In deiner Situation kann vielleicht das Gefühl entstehen, dass Jesus dich nicht sieht. Weil du schon so lange betest. Weil du schon so lange wartest. Aber sei dir sicher, Jesus sieht dich. Aber ist das nicht ungerecht gewesen gegenüber den ganzen anderen Wartenden? Auf diese Frage komme ich noch im Laufe der Predigt zurück. Lass uns den zweiten Punkt erstmal anschauen. Jesus interessiert sich für dich. Er fragt und hört zu. Die Frage von Jesus lautet: Willst du gesund werden? Warum fragt das Jesus eigentlich? Er weiß doch alles, er ist doch allwissend. Und auch wenn man nicht allwissend wäre, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass jemand, der seit 38 Jahren krank ist und an einem Platz verweilt, an dem er Heilung erfahren kann, wenn er als Erster an diesem Teich kommt, dass dieser Mensch doch selbstverständlich geheilt werden möchte. Diese Frage scheint irgendwie völlig am Fehl am Platz zu sein. Die Betonung liegt auf scheint. Es ist keine Frage aus Unwissenheit. Es ist keine Frage, um ein wenig Smalltalk zu haben. Jesus fragt in seiner Funktion als Lehrer. Und warum stellt ein Lehrer Fragen? Damit der Schüler lernt. Wenn Jesus uns eine Frage stellt, dann nicht, weil er etwas nicht weiß, sondern damit wir etwas lernen. Ich weiß nicht, ob der kranke Mann etwas aus dieser Frage lernt. Das steht da nicht so genau in der Bibel. Aber eins ist sicher, wir können etwas aus dieser Antwort lernen. Die Antwort des Kranken ist: Ach Herr, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft. Wenn sich das Wasser bewegt, versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Wir erleben in der Bibel immer wieder Heilungen, wo die Kranken wissen, wer Jesus ist, und sie direkt nach ihm rufen, weil sie wissen, dass er sie heilen kann. In diesem Fall scheint es aber nicht so zu sein. In diesem Fall scheint der Kranke zu denken, er würde mit einem gewöhnlichen Menschen sprechen. Er beantwortet nicht die Frage von Jesus. Auf die Frage, ob er denn geheilt werden möchte, hätte er mit Ja oder Nein antworten können. Stattdessen erzählt er ihm von seiner Situation. Und Jesus hört zu. Wir sehen hier, wie Jesus auf den Mann schaut. Auf ihn allein, unter so vielen. Und in der Antwort des Kranken erkenne ich, dass er nicht auf Jesus schaut. Er schaut vorbei an Jesus, auf den Teich, in dem er seine Hoffnung setzt. Und trotzdem hört Jesus ihm zu. Der Kranke schildert ihm seine Situation. Immer ist jemand schneller als ich. Immer bin ich der Benachteiligte. Immer ist jemand vor mir im Wasser. Ich versuche es immer wieder, aber ich schaffe es einfach nicht. Und Jesus hört ihm zu. Jesus sieht ihn an und er schaut an Jesus vorbei und Jesus hört ihm trotzdem zu. Wie ist es bei dir? Auf wen schaust du inmitten deines Tals? Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, 1 und 2. Aber dieser Mann knüpft sein Wohlbefinden an ein Ereignis, das ab und an geschieht. An ein Ereignis, das er nicht kontrollieren kann. An ein Ereignis, das er nicht beeinflussen kann. Und solange das Ereignis nicht stattfindet, bleibt er auf seiner Matte liegen. Solange dieses Ereignis nicht stattfindet, bleibt er in seiner traurigen Situation. Wie ist es bei dir? Woran knüpfst du dein Wohlbefinden? Ist es vielleicht dein Kontostand? Ist es ein berufliches Ziel? Ein familiäres Ziel? Sobald ich so und so viel Geld verdiene oder auf dem Konto habe, erst dann geht es mir gut. Sobald ich beruflich dieses oder jenes erreicht habe, erst dann geht es mir gut. Sobald ich mein Studium fertig habe, dann geht es mir gut. Sobald ich meinen Partner gefunden habe, sobald ich so und so viel verdiene, sobald ich in mein Berufsleben starte, sobald ich Kinder habe. Wenn du so ein Leben lebst, wirst du feststellen, du wirst niemals befriedigt sein. Du wirst niemals glücklich sein. Du packst das, was wirklich zählt, das, was dich in dem Moment glücklich machen könnte, immer auf die Warteschleife. Du sagst später, 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 bis es irgendwann zu spät ist. So ein Leben ist rastlos. Zuerst sagst du, wenn ich den Partner habe, dann bin ich glücklich. Dann merkst du, nein, da fehlt noch was. Dann sagst du, wenn ich dann endlich verheiratet bin, dann bin ich glücklich. Dann heiratest du und denkst, das ist es ja auch noch nicht. Dann sagst du, wenn wir endlich Kinder haben, dann bin ich glücklich. Aber wenn die Kinder dann da sind, wendest du deinen Blick auf das Nächste. Dann sagst du, wenn wir endlich unser gemeinsames Haus haben. Und dann sagst du, wenn ich meine nächste Beförderung habe. Und dann, wenn ich endlich in Rente gehe, dann bin ich glücklich. Und dann sagst du, wenn ich endlich meine Weltreise unternommen habe, dann bin ich erst richtig glücklich. Und dann kommt irgendwann der Tag, an dem du für das, was wirklich zählt, keine Zeit mehr hast. Du hast dein ganzes Leben damit verbracht, von einem Ziel zum anderen zu kommen, aber hast dabei verpasst, mal anzuhalten und glücklich zu sein. Weil du immer nur das Gefühl hast, du wärst in einem Tal, weil du dieses oder jenes gerade nicht hast. Es ist nicht falsch, Ambitionen zu haben. Aber welche Einstellung hast du auf dem Weg zum Ziel? Bedeutet das, wir uns mit dem Negativen in unserem Leben arrangieren müssen? Bedeutet das, dass wir mit dem Leid leben müssen? Nein, wir müssen uns nicht damit abfinden. Wir haben vielleicht nicht die Möglichkeit, aus der eigenen Kraft das Problem zu beseitigen. Aber wir haben die Wahl, auf Jesus zu schauen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Auch wenn es durchs dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Psalm 23, 4. Jeder von uns erlebt mal eine schwierige Zeit. Aber wir können zuversichtlich sein, dass wir nicht alleine sind in diesen Momenten. Er zieht uns vielleicht nicht aus dem Tal, aber er begleitet uns, er lehrt uns, er stärkt uns. Jesus gibt uns die Kraft, das Tal zu überwinden. Amen. Und während er gemeinsam mit dir durch das Tal geht, interessiert sich Jesus für dich. Er fragt dich und er hört dir zu. Auch wenn du gerade über deine Situation klagst und meckerst. Er hört dir trotzdem zu und wir lernen so viel daraus. Wenn wir es uns angewöhnen, auch in schwierigen Zeiten nicht von seinem Wort abzuwenden, durch das er zu uns spricht. Das Leben, das Jesus für dich hat, wird nicht erst irgendwann eintreten. Wenn du es willst, wenn du jetzt auf ihn blickst, trifft es jetzt in diesem Moment hier und jetzt ein. Die Frage ist, bist du bereit dafür? Kommen wir zu Punkt 3. Jesus heilt. Da forderte ihn Jesus auf: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Auch in dieser Sache steckt eine Lehre für uns. Diese Heilung unterscheidet sich von den anderen, die wir in der Bibel finden. Jesus sagt nicht, dein Glaube hat dich geheilt oder ähnliches. Er sagt ihm nur, was er tun soll. Und er sagt ihm nicht irgendetwas. Er sagt ihm, er soll etwas tun, was er 38 Jahre lang nicht tun konnte. 38 Jahre lang lag er auf dieser Matte. Und er soll aufstehen, die Matte nehmen und gehen. In dem Augenblick wurde er gesund. Das ist Gnade. Diese Menschen lagen da an einem Ort, der Haus der Gnade genannt wurde, aber wahrscheinlich haben sie erst an dem Tag zum ersten Mal wahre Gnade erlebt. Gnade, die man sich nicht verdienen kann. Bisher war ihre Einstellung, ich muss etwas tun, damit ich geheilt werde. Ich muss als Erster am Wasser sein, damit ich geheilt werde. Und dann kommt Jesus und er heilt ihn einfach, ohne dass er irgendwas dafür getan hat. Um auf die Frage zurückzukommen, die ich zu Beginn gestellt habe, ob das denn nicht ungerecht war gegenüber den anderen Kranken. Nur weil wir etwas als ungerecht empfinden, macht das Gott nicht zu einem ungerechten Gott. Nur weil wir etwas als ungerecht empfinden, macht das Gott nicht zu einem ungerechten Gott. Gott ist nicht ungerecht. Er ist immer gerecht. In allem, was er tut. Aber wir sehen die Dinge oft nicht so. Das, was Jesus da tut, ist eine Botschaft an alle Kranken dort. Eure Gesundheit ist nicht abhängig davon, ob ihr es an das Wasser schafft, wenn es sich bewegt. Euer Wohlergehen ist nicht von euren Umständen abhängig. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. 2. Korinther 12, Vers 9. Gott ist nicht ungerecht und er ist auch kein Gott, der uns abhängig macht. Er möchte, dass wir ein selbstbestimmtes Leben führen, auch wenn es bedeutet, dass wir uns gegen ihn entscheiden könnten. So sehr liebt er uns, dass er uns nicht mit seiner Macht unterdrückt, sondern mit seiner Liebe trägt und führt. Die Frage ist nicht, ob das ungerecht ist oder nicht, sondern wie wir auf unsere Geschwister schauen, die Heilung oder einen Segen erfahren. Schauen wir voller Neid auf sie oder gibt uns das Hoffnung für unsere Gebete, dasselbe auch von unserem Gott zu erbitten? Wenn wir ein Zeugnis hören, denken wir uns dann, warum gerade der oder die? Oder denken wir uns, der Gott, der das möglich gemacht hat, kann das auch in meinem Leben möglich machen. Ich werde meine Hoffnung auf ihn setzen und weiter dafür beten. Wir lesen nicht davon, aber ich bin mir sicher, dass diese Heilung bei vielen Kranken, die dort lagen, ein Umdenken herbeigeführt hat. Einige haben sich vielleicht gedacht, warum der und warum nicht ich? Einige haben in dem Moment sicherlich ihren Blick von dem Wasser auf Jesus gerichtet. Und die Frage ist, was tust du heute? Auf was hast du deinen Blick? Auf was hast du deinen Blick bisher gerichtet? Und bist du bereit, von heute an in allem auf Jesus zu blicken? Vielleicht hast du noch nie deinen Blick auf Jesus gerichtet, weil du Jesus nicht kennst. Es macht aber auch keinen Unterschied, ob du schon seit Jahren im Glauben bist, weil viele kommen trotzdem in die Situation, wo sie ihren Blick von Jesus abwenden, bewusst oder unbewusst. Und an so einem Tag wie heute begegnet dir Jesus und fragt dich, ob du geheilt werden möchtest. Er fragt dich, ob du die Lösung für dein Problem haben möchtest. Es ist Gnade, wenn der Heilige Geist heute zu dir spricht und dir diese Frage stellt, obwohl du deinen Blick gerade nicht auf Jesus gerichtet hast. Bist du bereit, deinen Blick auf Jesus zu richten? Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Die Matte war ein Bestandteil seiner hoffnungslosen Situation. Was Jesus tut, ist hier interessant. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Er soll die Matte, die ein Symbol für den Stillstand in seinem Leben geworden war, mitnehmen. Er soll es nicht da lassen. Diese Matte war sein Zeugnis. Der Mann wird also geheilt und er nimmt seine Matte und geht, wie Jesus es ihm sagt. Und dann lernen wir eine Sorte Mensch kennen, die wir auch heutzutage immer wieder sehen, erleben. Sie sehen diesen Mann, 38 Jahre lang war er krank und jetzt läuft er gesund mit der Matte in seiner Hand und das Einzige, was die Pharisäer sehen, ist die Matte, die er an Sabbat nicht tragen darf. Heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Wer war das? Wer hat dir so etwas befohlen, fragten sie nun. Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder unbemerkt verlassen. Es waren oberflächlich religiöse Menschen, nach außen hin fromm und streng gläubig, aber innen voller Hass. Dass Jesus diesen Zustand bei den Menschen nicht duldet, wird klar, wenn wir schauen, wie es weitergeht. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, du bist jetzt endlich gesund, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den führenden Juden und berichtete, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Dieser Mann war geheilt. Er hatte keine Krankheit mehr. Er konnte äußerlich frei sein. Aber innerlich hatte er etwas, wie wir alle auch, das noch Schlimmeres versuchen kann als äußere Krankheit. Er begegnet Jesus nochmal. Eine Begegnung, die nicht zufällig ist. Genauso wie du heute auch nicht auf Zufall hier bist. Jesus begegnet ihm und sagt ihm, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Was ist denn schlimmer als krank zu sein? Die Hölle, der ewige Tod, der uns erwartet. Wenn wir nicht ablassen von unserer Sünde und umkehren und Buße tun, dann erwartet uns das. Diese innere Heilung ist Jesus sehr wichtig. Es reicht nicht, wenn du äußerlich ein frommes Leben führst. Es reicht nicht aus, nur oberflächlich ein Christ zu sein. Es reicht nicht aus, nur dort ein guter Christ zu sein, wo du auch gesehen wirst. Dein Herz ist ihm wichtig. Er möchte darin wohnen und dafür muss die Sünde weichen. Gott möchte nicht deine Oberflächlichkeit. Er möchte nicht nur, was man äußerlich sieht. Er möchte uns als Ganzes. Ihn interessieren nicht nur die äußerlichen Taten. Er interessiert sich auch für unsere innere Haltung. Wir können äußerlich ein Leben führen wie die Pharisäer, fromm und heilig und immer darauf bedacht, keine einzige Regel zu missachten. Jeden Sonntag in die Kirche kommen, an jedem Gebetstreffen teilnehmen, alle Regeln penibelst genau befolgen. Aber wenn wir innerlich voll von Sünde sind, dann hat das alles keinen Sinn. Es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, was in deinem Herzen ist, weil ich dein Herz nicht prüfen kann. Aber Gott kann es. Und der Heilige Geist soll jetzt zu dir sprechen und dir die Dinge zeigen in deinem Leben. Wir haben letzte Woche zum Beispiel gehört, dass es zu unserem Auftrag gehört, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir haben viele Beispiele gehört. Wir haben viele Bilder gesehen, wie man das machen kann. Wir können zum Beispiel den Müll trennen. In der Schule habe ich gelernt, wir können Energiesparlampen kaufen, Plastiktüten wiederverwenden, wiederverwendbare Stofftüten kaufen. Aber was bringt es, wenn wir all diese äußerlichen Dinge tun, die ja sehr wichtig sind, aber innerlich wie die Pharisäer unterwegs sind? Was bringt es, wenn wir Plastik und Papier trennen, aber unser Herz nicht von der Sünde? Was bringt es, wenn ich diese Erde bebaue und bewahre, aber dabei verpasse, mein Herz zu bewahren? 1. Korinther 13, Vers 3. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Was bringt es, wenn wir äußerlich alles erfüllen, aber nichts davon seinen Ursprung in der Liebe hat? Wenn nichts davon seinen Ursprung in Jesus hat? Das, was wir in uns tragen, das kommt auch irgendwann nach außen, zum Vorschein, früher oder später. Wie wichtig ist es also, dass wir unser Herz von der Sünde fernhalten, damit Jesus darin wohnen kann? Wir können äußerlich so vieles tun, aber all das bringt nichts, wenn wir keine Liebe in uns tragen. Und diese Liebe ist Jesus. Und Jesus kann erst in uns wohnen, wenn wir unsere Sünde einsehen, Buße tun und umkehren und nach Heiligkeit streben. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Das ist der Grund, warum er diesen Mann zum zweiten Mal trifft. Und einigen hier begegnet Jesus heute auch zum zweiten Mal. Jesus sieht dich. Jesus interessiert sich für dich, indem er dich fragt und dir zuhört. Jesus heilt dich vollständig, äußerlich und vor allem innerlich. Wir lesen in der Bibel, wie Gott auf diese Welt schaut und seinen Blick speziell auf uns Menschen richtet. Er wendet seinen Blick nie von uns ab. Und so blickte er einmal auf diese Menschheit. Und die Herzen der Menschen waren voller Sünde, so dass er darin keinen Platz finden konnte. Gott sah uns, aber er konnte keine Beziehung zu uns haben, weil wir uns mittlerweile abgefunden haben mit unserer Situation, mit der Sünde, mit dem Elend. Und in einem Herz, in dem die Sünde wohnt, kann der heilige Gott nicht einziehen. Seine Heiligkeit lässt es nicht zu. Also kam Jesus auf diese Erde. Der Vater sandte seinen Sohn auf diese Erde. Jesus kam zu uns, weil wir nicht mehr zu ihm konnten. Und er verbrachte eine gewisse Zeit mit uns hier auf dieser Erde. Er sah, dass wir uns in einem Tal befanden, ein Tal, an dessen Ende der ewige Tod bevorstand. Er kam zu uns in dieses Tal, in das Tal der Sünde. Er sprach zu uns, er predigte, er betete, er heilte. Und vor allem stellte er uns durch seine Anwesenheit eine Frage. Durch alles, was er tat, fragte er uns, willst du gerettet werden? Er reichte uns seine Hand und fragte uns, willst du dich an mir festhalten? Unsere Antwort war nicht anders als die des Kranken am Teich Bethesda. Jesus, unser Retter, unser Heiland, er war direkt vor uns, aber wir schauten an ihm vorbei und sahen in Jesus nur einen Verrückten, der sich für den Messias hielt. Und was tat Jesus? Jesus tat nichts anderes, als uns zuzuhören. All die verletzenden Dinge, all die Unterstellungen, all die Verurteilungen. Aber dabei haben wir es ja auch nicht belassen. Wir haben mehr als das getan. Wir haben ihn verurteilt und qualvoll am Kreuz sterben lassen. Was aber tatsächlich passiert ist, wir haben in all dem seine Gnade erfahren. Er kam auf diese Erde, um genau das zu erleben. Unsere Ablehnung und unseren Hass, damit er uns seine Liebe zeigen konnte. Er kam in unser Tal und ging uns voran und am Ende des Tals starb er stellvertretend für uns. Er starb am Kreuz und heilte uns nicht nur von all unseren Krankheiten, sondern heilte uns auch innerlich, indem er die Sünde auf sich nahm. Wir konnten das Tal verlassen. Halleluja. Wir waren frei. Wir sind frei. Er starb am Kreuz, aber er stand nach 3 Tagen wieder auf und begegnete uns Menschen wieder, so wie er dem Kranken noch einmal begegnete. Zu dem Kranken sagte er, er solle aufstehen, seine Matte nehmen und gehen. Wir haben auch einen Auftrag bekommen. Wir durften aufstehen. Wir haben unser Zeugnis, dass Jesus uns gerettet hat. Jeder einzelne von uns hat eine Matte. Entweder wir liegen noch drauf oder wir halten es in unseren Armen. Jeder einzelne von euch hat ein Zeugnis, wie Jesus ihn gerettet hat. Und jetzt sollen wir gehen. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Markus 16, 15. Und die rettende Botschaft ist, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Wir wurden frei gemacht, damit wir andere frei machen können. Wir sollen das Evangelium verkünden, dass jeder erkennt, dass er nicht alleine ist. Dass jeder erkennt, dass Jesus ihn sieht. Dass jeder erkennt, dass jeder sieht, dass Jesus sich interessiert. Damit jeder sieht, dass Jesus eine Beziehung haben möchte und auch heute noch bereit ist, zu heilen und die unmöglichsten Dinge möglich zu machen. Vielleicht bist du heute hier oder hörst diese Predigt online und du kennst Jesus nicht. Aber an dieser Begebenheit siehst du, dass er auch auf die schaut, die ihn nicht kennen und ihre Hoffnung gerade nicht auf ihn setzen. Allein aus Gnade bete zu Gott. Vielleicht findest du in deinem Gebet nicht sofort die richtigen Worte oder redest an ihm vorbei und sagst ihm, worin du bisher deine Hoffnung gesetzt hast und wie verzweifelt du bist. Aber sei dir sicher, auch dann hört dir Jesus zu. Es spielt keine Rolle, ob du schon seit 38 Jahren in diesem Zustand bist oder sogar länger. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wird alles besser werden, egal wie es vorher war. Amen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wird dein Leben lebenswert. Auch wenn um dich herum alles so aussichtslos aussieht. Es ist nie zu spät. Er will dich heilen. Er will dich segnen. Er will, dass du das ewige Leben hast. Und nicht nur das, er will, dass du jetzt im Hier und Jetzt glücklich bist. Und genau das ist auch mein Wunsch für dich und mein Gebet für dich. Lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir für diesen wunderschönen Tag, Herr. Ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, Herr. Herr, du siehst meine Geschwister, Herr, und du siehst das, was sie jetzt gerade vor dich bringen, Vater. Du siehst, worauf sie bisher geblickt haben, und du siehst, dass sie ab jetzt auf dich blicken möchten, Vater. Und ich danke dir jetzt schon im Voraus, dass du ein Gott bist, der uns nicht im Stich lässt, Vater. Wenn du uns gerade nicht das gibst, was wir wollen, gibst du uns doch immer das, was wir am Ende brauchen. Und ich danke dir, dass wir uns da voll und ganz auf dich verlassen können, Vater. Und ich bitte dich auch, die Geschwister zu segnen, die noch mit sich kämpfen, Vater, die das einfach nicht sehen können gerade, dass man sich voll und ganz auf dich verlassen kann. Vater, lasse sie schmecken, Herr. Lass sie schmecken und sehen, wie gut du bist, Herr. Herr, sei bei ihnen, Vater. Begleite sie in ihrem Alltag, Vater. Zeig ihnen, dass du ein lebendiger Gott bist in ihrem Alltag, Vater. Gib ihnen diesen Mut, dich mitzunehmen heute. Gib ihnen diesen Mut, heute zu sagen, Jesus, ich habe bis heute meine Hoffnung nicht auf dich gesetzt in dieser oder jenen Sache. Aber ab heute möchte ich das. Und Vater, ich bitte dich, diese Menschen zu begleiten, Vater. Vater, ich bitte dich, jeden Einzelnen zu segnen, Herr. In Jesu Namen bete ich darum. Amen.